Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin wieder so frei und setze mich hier vorne. Die meisten haben, glaube ich, von meinem angebrochenen Fuß mitbekommen. Ist nichts Tragisches. Ich habe ihn leicht angebrochen und habe keine großen Schmerzen. Aber es dauert so seine Zeit, bis das wieder gut wird. Und so genau schone ich Ihnen noch ein bisschen. Aber es ist schon auch interessant, sage ich ganz ehrlich. Ich tue mich schwerer damit, so eingeschränkt zu sein, als ich das gedacht hätte. Also ich weiß ja, das ist normalerweise nach 6 Wochen kann ich den Schuh wieder weglassen, den ich hier gerade so trage. Andere von euch haben damit ganz anderen Dingen zu kämpfen. Aber so, man lernt dann auch mit dazu. Und ich habe mehr Verständnis für Leute, die ein bisschen eingeschränkt sind als vorher. Also das hilft ja auch. Und übe mich da so in Geduld. Aber jetzt freue ich mich, dass wir uns heute mit der Bibel beschäftigen. Ich finde es super, dass wir Bibelmemory vorgestellt bekommen haben. Unsere Kinder lernen da auch damit und das ist wirklich so, es ist ja erstaunlich, wie schnell Kinder auswendig lernen. Also super Sache für Kinder, aber natürlich auch für Erwachsene. Da finde ich es oft toll, bei älteren Leuten so mitzukriegen, was sie im Kopf haben an Bibelversen und auch zu merken, das ist auch noch da, wenn vielleicht manch anderes irgendwie nicht mehr so da ist, aber die Bibelverse, die schon ein ganzes Leben lang begleiten, die sind immer noch da. Und ich dachte, wenn wir heute das vorgestellt bekommen vom Herrn Moser, dann bietet es sich an, dass ich über die Bibel spreche. Und da ist ja schon so die Frage: Jeden Sonntag predigen wir über einen Text der Bibel. Wir empfehlen auch, dass man am besten an jedem Tag in der Bibel liest. Warum ist es genau dieses eine Buch, mit dem wir uns so beschäftigen? Also es gibt ja Millionen von Büchern auf der Welt und jetzt nehmen wir genau ein Buch und sagen, das ist so entscheidend wichtig, dass wir eben jede Predigt darüber halten und auch für jeden Tag empfehlen. Und ich stelle diese Frage tatsächlich an euch zusammen mit der anderen. Da dürfen gern ein paar Meldungen gleich kommen, dürft ihr sagen, was ihr denkt. Das hängt damit so zusammen. Was ist so dieses Alleinstellungsmerkmal der Bibel? Warum, ja, eben nehmen wir immer die für Predigten und so weiter? Gibt ja auch andere gute Bücher. Was würdet ihr sagen? Was ist dieses Alleinstellungsmerkmal? Was ist der Grund, warum wir jede Predigt über die Bibel? Gott redet mit uns durch dieses Wort, durch die Bibel. Super. Was gibt es noch für Gedanken? Es hat viele Autoren.
Das sind die Erfahrungswerte dieser Menschen, die in der Bibel vorgestellt sind, die Erfahrungswerte mit ihrem Wort.
Genau, wir kriegen viele Menschen in der Bibel mit und ihre Erfahrungen mit Gott. Wir haben vorher auch davon gesungen. Genau. Insgesamt, summa summarum, würde ich auch sagen, das Entscheidende tatsächlich ist, dass es Gottes Wort selber ist. Also bei all diesen Millionen von Büchern, die es auf der Erde gibt, das ist übrigens gar nicht so leicht rauszukriegen, wie viele Bücher es auf der Erde gibt. Ich habe das mal versucht, da gibt es keine so verlässliche Zahl, aber es sind unendlich viele. Und bei all diesen Millionen von Büchern, die es auf der Welt gibt, ist die Bibel das einzige Buch, von dem wir sagen können, das ist das Wort Gottes von einem Deckel bis zum anderen Deckel. Also in anderen Büchern sind auch gute Dinge drin und wir lernen auch gute Dinge über Gott und so, aber dass wir sagen können, das ist Gottes Wort, das können wir tatsächlich nur von der Bibel sagen. Und da ist jetzt ja aber die Frage, ist das denn berechtigt? Und dieser Frage wollen wir nachgehen. Ist es berechtigt, die Bibel als Gottes Wort zu bezeichnen? Und ich möchte einem ersten Teil, der längere Teil ist, so darauf eingehen, auf diesen göttlichen Ursprung des Alten Testaments. Also wie können wir sagen, dass Gott hinter dem Alten Testament steht und den göttlichen Ursprung des Neuen Testaments. Das ist so der erste Teil. Und dann, ich hoffe, dass wir dazu kommen, will ich im zweiten Teil noch ein bisschen kürzer darauf eingehen, wie es zu der Zusammenstellung der neutestamentlichen Bücher kam. Ich habe ein bisschen Zweifel, weil da gibt es so viel dazu zu sagen und vielleicht reicht es für den zweiten Teil auch nicht. Und trotzdem ist es auch nur in Auszügen, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Also, der göttliche Ursprung des Alten Testaments, Da gibt es drei Gedanken dazu. Der erste, die Schreiber des Alten Testaments, die haben selber den Anspruch, dass es Wort Gottes ist. Zum Beispiel sagt 2. Mose 17, da lesen wir, und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Das ist diese Begebenheit, wo das Volk Israel, kurz nachdem es aus Ägypten ausgezogen war, von den Amalekitern angegriffen wurde. Und dann ging da Mose zusammen mit Aaron und Hur auf den Berg und hat so die Hände nach oben gehoben und Josua hat gekämpft unten und sie haben dann auch gesiegt. Und nachdem sagt eben Gott, schreib das jetzt auf. Dieses Ereignis und dann auch dieses, dass Amalek ausgetilgt werden soll, das wäre so ein anderes Thema, das geht es mir jetzt heute nicht. Aber eben Gott sagt es direkt zu Mose, schreib das auf. Und insofern, das, was Mose aufgeschrieben hat, war so direkt im Auftrag von Gott. Und um es nebenbei zu sagen, wir können davon ausgehen, dass Mose tatsächlich diese 5 Bücher Mose geschrieben hat. Also genau genommen wissen wir das nicht so genau, weil das steht nirgends drin in diesen 5 Büchern, wer es geschrieben hat. Aber eben, die heißen schon ganz, ganz lang die 5 Bücher Mose. Das ist ein guter Hinweis, dass Mose es geschrieben hat. Und es ist auch naheliegend, denn wo ist Mose aufgewachsen? Er ist aufgewachsen am Hof des Pharao. Das heißt, er hat sicherlich eine gute Bildung genossen und er konnte schreiben. Das war ja nicht so selbstverständlich. Damals konnten nicht viele schreiben, aber Mose konnte schreiben und so ist gut denkbar, dass er eben auch die Dinge schon von der Schöpfung angefangen, was bis dahin mündlich überliefert war, eben bis all die anderen Dinge, Auszug aus Ägypten und so, dass er das aufgeschrieben hat. Das Zweite, warum steckt Gott hinter dem Alten Testament, ist noch wichtiger, denn das ist der Punkt, dass Jesus selbst das Alte Testament immer wieder bestätigt. Schlicht und ergreifend, indem er das Alte Testament an vielen Stellen zitiert. Und dann sagt er hier in Matthäus 5, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jetzt an der Stelle kurz, er sagt ja das Gesetz und die Propheten, das ist einfach so ein Ausdruck für die Heilige Schrift damals, also unser Altes Testament. Gesetz, damit ist die Tora gemeint, die 5 Bücher Mose und die Propheten. Manchmal wird es auch genannt Gesetz, Propheten und die Schriften, aber einfach hiermit meint Jesus so dieses unser Altes Testament. Ich bin nicht gekommen, um es aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Und tatsächlich, das ist schon spannend, Jesus sagt an keiner Stelle, also in diesen heiligen Schriften, da fehlt noch was. Die haben da was vergessen oder so. Oder er sagt auch an keiner Stelle, also das, was in dem und dem Prophet steht, das muss man ein bisschen anders sehen oder so. Nee, er zitiert immer wieder das Alte Testament und ganz klar für ihn, das ist Gottes Wort und das ist das Entscheidende. Und insofern eine ganz klares Ja zu diesen Schriften. Und dann als Drittes, die Apostel stellen sich auch dazu. Und jetzt haben wir hier einen richtig wichtigen Bibelvers, 2. Timotheus 3, 16. Wenn ihr euch diese Stelle merken könnt, das wäre super. Also 3, 16 kann man sich ja gut merken, gell? Johannes 3, 16 ist ein anderer ganz wichtiger Vers. Jetzt müssen wir sich das 2. Timotheus merken. Also Paulus schreibt an Timotheus und jetzt schreibt er ihm, denn alle Schrift, und damit meint das auch wieder das Alte Testament, die heilige Schrift der Juden, alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und dann geht es weiter, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Mir geht es jetzt um die ersten paar Worte, nämlich dieses alle Schrift und dann dieser kleine Einschub von Gott eingegeben. Das andere ist dann auch wichtig, aber da gehen wir heute gar nicht so drauf ein, sondern es geht um dieses von Gott eingegeben. Da steht im Griechischen Theopneustos. Und jetzt so ein bisschen Griechisch kennen wir alle. Theo heißt Gott, ja, Theologie kommt das auch vor. Pneustos, Pneuma kennen wir auch, gell, Luft oder so. Pneustos gehaucht, also Theopneustos von Gott gehaucht, könnte man das übersetzen. Das hört sich ein bisschen komisch an, das ist von Gott gehaucht. Aber das trifft den Punkt tatsächlich gut, weil wir glauben oder wir wissen das aus der Bibel, aus dem Alten Testament wie aus dem Neuen Testament, dass Gott das jetzt nicht diktiert hat, sondern das haben schon Menschen geschrieben und viele unterschiedliche Menschen und damit auch mit unterschiedlichen Stilen. Das merkt man recht deutlich, wenn man sich so diese Stile anschaut. Und jetzt hat aber Gott es gehaucht. Also hat Gott, wir sprechen auch davon, von Inspiration, Gott hat es inspiriert. Oder ich sage es ganz so, Gott hat darüber gewacht, dass genau das reinkommt, was drin sein soll. Also anders als beim Koran, wenn ich es richtig im Kopf habe, gehen die davon aus, dass Gott das dem Mohammed direkt diktiert hat, so wörtlich. Das würden wir von der Bibel nicht sagen. Manches schon, zum Beispiel 10 Gebote oder sowas, sind direkt Gottes Worte oder bei den Propheten manches, wo Gott so und so gesprochen hat und die geben direkt Gottes Worte weiter. Aber das meiste ist eben von den Schreibern in ihrem Stil geschrieben, aber Theopneustos von Gott gehaucht. Er hat es inspiriert, er hat darüber gewacht, dass das Richtige reinkommt. Wir glauben auch nicht, jetzt wie die Mormonen im Blick auf das Buch Mormon, dass es so vom Himmel herabgeflogen ist und zack, da war. Nee, es ist entstanden, aber Gott hat darüber gewacht. Also das jetzt so im Blick auf das Alte Testament, sowohl Jesus als auch die Apostel bestätigen das. Im Blick aufs Neue Testament wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Weil hier beim Alten Testament, da haben wir eben so diesen Punkt, der außerhalb des Alten Testaments ist. Und eben Jesus als Gott selbst bestätigt es, das ist eine starke Bestätigung. Beim Neuen Testament haben wir das nicht so. Also da gibt es jetzt nicht im Nachhinein Gott, der nochmal auf die Erde kam und sagte, das ist das Richtige. Deswegen ist es ein bisschen kniffliger. Die katholische Kirche sagt, wir als Kirche und der Papst als Papst, der ist so der Garant dafür, dass das Neue Testament eben richtig ist. Jetzt finde ich nicht alles schlecht in der katholischen Kirche, aber an der Stelle würde ich widersprechen oder ist in unserem evangelischen Verständnis das schon anders, weil wir sagen, es kann nicht ein Mensch oder eine menschliche Institution das göttliche Wort autorisieren. Das kann nur von Gott autorisiert werden. Und insofern greift das aus meiner Sicht nicht, aber es gibt trotzdem gute Punkte. Zum einen würde ich sagen, es ist auch beim Neuen Testament Gott selbst, der es autorisiert. Ich glaube, jeder von uns, der in der Bibel, in Gottes Wort liest, der hat diese Erfahrung schon gemacht, zu merken, ja, da spricht Gott mich direkt an. Das ist nicht irgendwie jetzt ein cleverer menschlicher Gedanke, sondern da spricht Gott in mein Leben hinein. Ich weiß, wir kennen auch die anderen Erfahrungen, wo wir lesen und sagen, oh, das hat mir jetzt irgendwie nichts zu sagen hier. Aber wenn wir so fortlaufend lesen, ist doch so, oder wir merken immer wieder, hey, da spricht Gott zu mir und damit ist es auch Gott, der da redet. Das können wir jetzt nicht beweisen jemand anderem. Wir können nur sagen, hey, probier es selber aus und sag zu Gott, hey, wenn es dein Wort ist. So habe ich es immer gern im Konfi-Unterricht gesagt. Als ich Konfi-Unterricht gemacht habe, habe ich gesagt, hey, lest die Bibel. Wir haben das mal, als wir die Bibel behandelt haben, hatten wir dann so eine Aufgabe, jeden Tag sollten sie ein Stück lesen. Aber ich habe gesagt, mach doch den Versuch, dass er einfach zu Gott sagt, hey Gott, wenn du wirklich durch die Bibel sprichst, dann gib, dass ich das in dieser Woche merke. Und ich bin mir sicher, da lässt sich Gott bitten. Und wer das ehrlich meint, der wird das merken. Also Gott autorisiert es. Und jetzt das andere, wenn wir nochmal bei 2. Timotheus 3 bleiben, da hatten wir schon den Vers 16. Jetzt nehmen wir noch die zwei Verse davor dazu. Paulus schreibt ja dem Timotheus und sagt ihm, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Von wem hat Timotheus denn gelernt? Von seiner Großmutter und von seiner Mutter, genau. Ganz richtig und wichtig. Und auch von Paulus. Und hier nehme ich an, meint Paulus sich selber. Der war jetzt nicht so sonderlich bescheiden, sondern er sagt, hey, bleib bei dem, was du gelernt hast. Du weißt, und wenn du gelernt hast, nämlich Paulus hier, ich, gell, bleib da dabei. Und dann sagt er weiter, und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus. Und dann kommt dieses, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre und so weiter. Also da kommt es mit rein, dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst. Da ist die Mutter und Großmutter ganz wichtig daran beteiligt. Und aber entscheidend auch die Heilige Schrift, also auch wieder das Alte Testament. Das kennst du von Kind auf. Und jetzt nennt der Paulus sich in einem Zug mit dieser Heiligen Schrift. Also in einem Atemzug, in einem Satz sagt er, bleib du bei dem, was du von mir gelernt hast und bei dem, was in der Heiligen Schrift steht. Das heißt mit anderen Worten, Paulus, eben nicht sonderlich bescheiden, aber vollkommen richtig, beansprucht für seine Worte das Gleiche, wie er für die Heilige Schrift beansprucht, also für das Alte Testament, wo er dann sagt, diese Schrift ist von Gott eingegeben, Theopneustos. Und so, ich sage es mit einem Dozenten von uns, oder den ich hatte, jetzt muss ich einmal weiterblättern, ihr habt es sicherlich schon gelesen. Ich kann auch einfach hierher gucken. So wie der Heilige Geist über der Inspiration und den Kanon des AT gewacht hat, des Alten Testaments, so hat er dies auch beim Neuen Testament getan. Also, hier nochmal dieses Inspiration, so wie er über der Inspiration gemacht hat, damit ist dieses Theopneustos gemeint. Inspiration der Bibel heißt nicht nur, so Gott hat irgendwie einen inspirierenden Gedanken gegeben und die anderen haben es dann weitergeführt, sondern nein, da ist dieses Gott hat drüber gemacht gemeint. Und jetzt eben über den Kanon des Alten Testamentes. Mit Kanon ist jetzt in dem Fall nicht das Lied gemeint, das mehrere gleichzeitig singen, sondern Kanon ist einfach die Zusammenstellung der alttestamentlichen Bücher beziehungsweise dann der neutestamentlichen Bücher. Ich meine, das trifft's gut, was Dr. Markus Liebelt hier so formuliert hat. Wir können beim Alten Testament wie beim Neuen Testament darauf vertrauen, dass Gott darüber gewacht hat, dass es Theopneustos ist, eben genau das, was er in seinem Wort haben möchte. Er hat es gehaucht. Warum sage ich das überhaupt alles? Viele würden wahrscheinlich sagen, ist eh klar, da stimme ich voll mit ein, drüber ein. Aber ich will ein paar Punkte nennen. Ich sage es deshalb, weil das Fundament ist entscheidend. Also jeder Häuslebauer weiß das, gell? Ein Fundament muss gut sein. Oder ich habe hier ein tolles Bild gesehen, wenn so ein großes Windkraftrad gebaut wird, dann wird da ein richtig ordentliches Fundament gebaut. Man sieht es hier ein bisschen anhand von diesem einen Mann, der da unterwegs ist, gell? Der ist, also ich hoffe, ihr könnt ihn erkennen, der steht da so und der merkt nur, wie riesig dieses Fundament ist. Also für so ein Windkraftrad braucht es ein gutes Fundament, damit es gut steht. Bei jedem anderen Gebäude ist es genauso wichtig. Und so ist es auch bei unserem christlichen Glauben. Das Fundament ist entscheidend. Um es mit einem alten Lied zu sagen, wenn das Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Das trifft es, finde ich, wirklich gut. Wenn Gottes Wort nicht mehr gilt, wenn da irgendwie ein bisschen gerüttelt wird dran, dann rüttelt es auch am Glauben. Und ich sage das deshalb, weil es wird immer wieder an der Bibel gerüttelt. In der Theologie war es die historisch-kritische Methode, die viel an der Bibel gerüttelt hat. Und ich glaube, ein Punkt, warum unsere Landeskirchen heute zum Teil so schwach sind, ist deshalb, weil bei vielen Pfarrern und Pfarrerinnen das Vertrauen in die Bibel im Theologiestudium zerstört wurde. Weil es da eben nicht alles als Gottes Wort gesehen wurde. Zum Glück nicht bei allen Pfarrern. Es gibt zum Glück viele, die eben voll und ganz auf das vertrauen, dass die Bibel Gottes Wort ist, von einem Deckel zum anderen Deckel. Aber wir sehen das schon leider auch an vielen Stellen. Oder auch in unserem evangelikalen Bereich. Und das schockiert mich manchmal, dass es auch in unseren Reihen manchmal gut versteckt, aber doch in irgendeiner Weise so kommt, dass ich habe gar keinen richtigen Namen dazu, manchmal Postevangelikalismus oder sowas, dass man manches doch nicht ganz so sehen kann, wie es da steht und dies und das. Und ich meine, es ist entscheidend wichtig, dass wir dabei bleiben. Die Bibel ist Gottes Wort von einem Deckel bis zum anderen. Und das ist das, was ich als zweites aufgeschrieben habe. Dieses von einem Deckel bis zum anderen, das kommt auch von einem Dozent von mir, der sagte immer, es gilt, dass wir die Bibel lesen von einem Deckel bis zum anderen und eben darauf vertrauen, dass es Gottes Wort ist, von A bis Z. Also dass wir nicht anfangen, da gibt es welches, das ist wirklich von Gott und anderes nicht. Das ist ja insofern wichtig, weil wir immer wieder Stellen finden, mit denen wir uns schwer tun. Und nicht richtig verstehen, wie ist das gemeint. Also eine Stelle für mich im ersten Timotheusbrief, da heißt es, dass die Frau durch das Kindergebären gerettet wird. Das verstehe ich absolut nicht, was Paulus da sagen will. Jetzt ist das Gute, manchmal versteht man irgendwas später oder durch das, dass man gute Dinge hört. Und an der Stelle will ich kurz dieses Glauben-Denken erwähnen. Vielleicht kennst du eine und andere, wenn nicht, empfehle ich es euch sehr. Wenn ihr bei YouTube Glauben-Denken eingebt, dann kommt ihr auf einen Kanal, der wurde von verschiedenen Theologen gegründet, unter anderem von Roland Werner aus Marburg. Tobi Becker ist auch mit beteiligt und Leute von der FTH auch und glaube Volker Geckle und so auch. Gute Leute und die gehen auf viele spannende Dinge ein. Zum Beispiel auf diese Frage habe ich erst jetzt bei der Vorbereitung gesehen, dass es dazu einen Vortrag gibt. Ich konnte es noch nicht anhören, aber ich will es anhören. Vielleicht kapiere ich es dann. Weil das ist doch manchmal so, gell? Manches verstehen wir nicht, aber im Laufe der Zeit verstehen wir was. Und das ist immer gut, wenn wir eben was nicht verstehen, dass wir dann wissen, naja, vielleicht verstehe ich es später. Wenn wir gerade beim Internet sind, viele kennen vielleicht diese biblesurfer.com-Seite. Wenn nicht, sei sehr empfohlen. Das Tolle da ist, dass man mehrere Übersetzungen nebeneinander legen kann. Und wenn man irgendwie sich ein bisschen intensiver mit einem Text beschäftigen will, ist das super, weil man dann eben sieht, man kann so übersetzen oder so und dann kommt man dem schon sehr nahe, wie es eigentlich gemeint ist. Also wenn wir was nicht verstehen, gut, wenn wir im Kopf haben, vielleicht verstehe ich es später und manches verstehen wir vielleicht nie. Aber dann ist gut, wenn wir im Kopf haben, ich bin Mensch und Gott ist Gott. Und ich will mich nicht über sein Wort stellen, sondern ich will einfach demütig anerkennen, da gibt es Dinge, die kapiere ich jetzt nicht. Wenn ich einmal bei ihm bin, dann werde ich es verstehen. Und so, dass wir uns da einfach auch nicht zu viel anmaßen. Und deshalb, das ist das, was ich uns heute vor allem mitgeben will, vertraue der Bibel als Gottes Wort und auch um es wieder mit einem Lied zu sagen, es ist ein altes Kinderlied, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Also da war jetzt so einiges Theoretisches dabei und kommt nochmal so ein bisschen Theorie, aber ich hoffe, dass eigentlich geht es mir darum, so die Freude am Bibellesen zu wecken. Und zwar jetzt nicht als religiöse Pflicht. Nicht, dass wir so ein Häkchen auf unserer Liste machen können, da halte ich es immer gern mit Hans-Peter Reuer, der sagte, wenn du die Bibel liest, um Gott glücklich zu machen, lass es bleiben. Denn es geht nicht darum, dass wir Gott glücklich machen durchs Bibellesen. Genauso beim Beten. Also nicht als religiöse Pflicht, vielmehr als ein Vorrecht. Wir dürfen in Gottes Wort selber lesen und was ganz Besseres geben. Und das ist wirklich ein Vorrecht. Da müssen wir nur in die weltweite Christenheit schauen, um zu sehen, dass es nicht selbstverständlich ist. Viele Christen wären dankbar, sie hätten eine eigene Bibel. Und sie haben keine. Entweder weil sie sich keine kaufen können oder weil es verboten ist. Oder wenn sie eine haben, dann kann es lebensgefährlich sein, darin zu lesen. Wir können die Bibel lesen ohne Lebensgefahr. Also kann vielleicht auch gefährlich für unser Leben sein, in der Form, dass Gott in unser Leben reinspricht und sich dann was zu verändern hat. Aber wir müssen jetzt nicht fürchten, ins Gefängnis zu kommen oder so. Und deshalb, lasst uns dieses Vorrecht nützen. Und dann auch in dem, dass wir es nicht jetzt um viel Wissen anzuhäufen, das ist auch nicht verkehrt, das ist ganz gut, wenn wir uns auch auskennen, aber um nochmal einen zu zitieren, den Dwight L. Moody, der sagte, die Bibel wurde uns nicht gegeben, um unser Wissen zu vermehren, sondern um unser Leben zu verändern. Das finde ich ein sehr guter Satz. Und Dwight L. Moody war ein wichtiger Theologe in Amerika, hat dort ein theologisches Seminar gegründet und er jetzt als Theologe sagte, hey, es geht nicht darum, um unser Wissen zu vermehren, sondern um unser Leben zu verändern. Kurz vielleicht, vielleicht hat sich vorher jemand gesagt, naja, also jetzt die Autorität der Bibel mit der Bibel zu begründen, das ist doch irgendwie ein bisschen ein Zirkelschluss. Also kann ja jedes Buch machen oder zu schreiben, ich bin göttlich, so kurz gesagt. Und ich habe da lang drüber nachgedacht und ganz ehrlich, da ist schon was dran. Im Letzten ist es das, dass es gilt, darauf zu vertrauen, dass es wirklich Gottes Wort ist. Aber mir hilft zum einen dieses, dass ich es aus der eigenen Erfahrung weiß, ja, Gott spricht da in mein Leben. Und zum anderen, dass ich merke, da gibt es andere kluge Leute, die genauso drauf vertrauen. Ich hatte einen Dozenten, das war der Professor Dr. Thomas Schürmacher, ist heute von der weltweiten Evangelischen Allianz der Vorsitzende. Das war so ein kluger Kopf, das war einfach gigantisch. Wenn man ihm so eine Frage gestellt hat, das war immer spannend, das hat eine Viertelstunde gebraucht, bis er die beantwortet hatte, weil er alle möglichen Dinge da noch mit reingepackt hat, wo man echt gestaunt hat, was der alles so ohne Vorbereitung sagen konnte. Und das war, also ich kenne das gar nicht, das kann man nicht so rüberbringen, aber einfach, wenn man den kennengelernt hat, wusste man einfach, hey, das ist ein kluger Kopf. Schreibt jedes Jahr ein, zwei Bücher und so. Ich bin froh, wenn ich zwei Bücher im Jahr gelesen bekomme. Der schreibt so viele. Und er war derjenige, der das eben so verteidigt hat. Die Bibel ist Gottes Wort. Und das hat mir einfach gut getan. Ein kluger Kopf sieht das genauso. Das war mir auch noch eine Hilfe. Jetzt bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Sollen wir noch was zu dem, wie die neutestamentlichen Bücher zusammengestellt wurden? Sollen wir da noch was dazu sagen oder ist gut für heute? Also hinten nickt jemand, ich soll noch was sagen. Jetzt, wenn er sagt, es ist gut, müsst ihr kräftig den Kopf schütteln. Es nicken mehr, dann habt ihr anderen verloren, die ihr innerlich den Kopf geschüttelt habt. 5 Minuten, okay, so. Bisschen kurz. Und ihr merkt, gell, ich finde das ein cooles Thema, falls ihr sagt, mal im Hauskreis oder so, behandeln wir es noch ein bisschen mehr, dürft ihr mich gerne auch einladen. Mache ich gern. Wie wurde das Neue Testament zusammengestellt? Altes Testament gucken wir da jetzt gar nicht an. Aber das Neue Testament, das älteste Buch des Neuen Testaments ist der 1. Thessalonicher Brief. Das ist der älteste Brief von Paulus, den wir haben, und auch das älteste vom Neuen Testament. Das kann man gut datieren, ziemlich sicher so um 50 nach Christus, und dann kamen danach noch weitere Briefe von ihm dazu. Und zur ähnlichen Zeit, auch 50 nach Christus, begann es, dass die ersten Evangelien geschrieben wurden. Und bis 90 nach Christus, das Johannesevangelium schätzen wir so um 90 nach Christus, wurde das geschrieben. 50 nach Christus die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, man kann es nicht so ganz genau sagen, welches zuerst kam oder vielleicht alles ein bisschen parallel. Aber das ist trotzdem insofern wichtig, weil das war so 20 Jahre, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Also im Jahr 30 nach Christus ungefähr ist Jesus gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren. Und jetzt 20 Jahre später wurde es angefangen aufzuschreiben. Bis dahin haben die Jünger das weiter erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben. Und wir gehen davon aus, dass es so ein Urevangelium gab. Das heißt, dass Worte von Jesus, eben so wie er es gesagt hat, auch weitergegeben wurden und dass das so ein fest eingeprägter Wortlaut war, den die Einzelnen gesagt und auswendig gelernt haben und es den anderen weitergegeben haben. Und von dem heraus kann man es auch verstehen, warum bei Matthäus, Markus und Lukas vieles gleich klingt. Also die haben ja manchmal genau die gleichen Dinge drin. Da eben geht es wohl auf dieses Urevangelium zurück. Es gibt da andere Theorien, aber das scheint mir so am naheliegendsten. Jetzt kann man trotzdem sagen, naja, wenn die dann 20 Jahre später das aufgeschrieben haben, weiß man nach 20 Jahren noch eben, was Jesus damals gesagt hat. Aber eben, es ist schon ein bisschen erklärt durch das, dass das so festgeprägte Formulierungen waren. Und dann ist entscheidend wichtig, die Kultur der Juden ist eine auswendig Lernkultur. Und die Zeit damals war eine ganz andere als unsere. Wir sind heute ja völlig überflutet von Informationen ohne Ende. Und wenn ich heute noch ein bisschen was von gestern weiß, bin ich schon froh so. Das war damals anders. Und da, um das eine zu sagen, das war für mich so ein Augenöffner. Man hat Untersuchungen gemacht im Blick auf Gedächtnisforschung. Und zwar hat man einen Text mit 329 Wörtern einem College-Studenten in den USA vorgelegt oder vorgelesen. Der sollte sich den gut merken und nach 20 Stunden wiedergeben, so gut er es konnte. Und dieser Student, der hat es mit mehreren gemacht, aber jetzt einfach so ein durchschnittliches Ergebnis von einem war, dass er von den 329 Wörtern noch 191 Wörter genannt hat und dass es 27% direkte Übereinstimmung gab. Dann hat man den gleichen Text jemand vorgelesen und die gleiche Aufgabe, der heißt in der Forschung VP, warum auch immer, aber der kam aus so einer Gedächtniskultur. Weiß nicht genau woher, ob Afrika oder Russland, Sibirien, irgendwie so. Also wo es zum einen nicht diese 1000 Infos gibt und zum anderen, wo er von klein auf das Auswendiglernen gewöhnt war. Der hat genau den gleichen Text einmal gehört und wurde nach einem Jahr zu diesem Text wieder befragt. Und der bekam von den 329 Wörtern 293 Wörter hatte der und 56% waren exakt identisch. Und das nach einem Jahr, wo der andere nach 20 Stunden viel weniger wusste. Das heißt, es war für die damals und in dieser Kultur nicht so schwierig, sich die Sachen exakt zu merken. Das kann man aus dieser Gedächtnisforschung sehr gut nachvollziehen. Und so ist es auch kein Problem, dass 20 Jahre später die Dinge aufgeschrieben wurden und wir wissen können, ja, das, was die als Worte Jesu aufgeschrieben haben, das hat Jesus auch so gesagt. Und dann wurde vieles andere ja auch aufgeschrieben von dem, was Jesus getan und erlebt hat und so. Und da ist eben auch wichtig, 20 Jahre später, da haben viele Augenzeugen noch gelebt. Und die hätten dem widersprechen können, wenn da was nicht gestimmt hätte. Insofern, dass dieses 50 nach Christus ist richtig nah dran, dass es so nah dran ist, das spricht eben auch für die Glaubwürdigkeit der Bibel. des Neuen Testamentes in dem Fall. Und dann kamen die weiteren Schriften dazu. Offenbarung ist so, was zuletzt geschrieben wurde, 90 nach Christus. Und wie es zusammengestellt wurde, da gab es verschiedene Kriterien. Das eine, also es gab so die sogenannten Kirchenväter, die leitenden Leute aus den Gemeinden, die gesagt haben, wir müssen jetzt entscheiden, was kommt da rein. Und sie sagten, es muss apostolische Autorität haben. Also die Apostel sind die Jünger Jesus, muss entweder von einem Jünger Jesus selber kommen oder von einem, der ein Schüler von einem Jünger Jesus. Der Markus zum Beispiel, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, war ein Schüler von Petrus. Also so hat es dann auch gegolten. Paulus wird auch zu den Aposteln gerechnet, weil er sich selber der geringste Apostel nennt. Aber er hatte auch diese Erscheinung von Jesus, diese Begegnung mit Jesus. Deswegen, er gehört auch zu den Aposteln. Und Lukas zum Beispiel war ein Schüler von ihm. So, das hat da dazu gezählt. Und dann im Einklang mit der Lehre Jesu, ebenso wie es die Einzelnen wussten auch, und dann auch eben in den christlichen Gemeinden anerkannt. Da gab es viele andere Schriften zu der Zeit auch, Clemensbrief, Evangelium der Maria und so. Aber da gab es einzelne Gemeinden, die sagten, das ist wichtig, aber nicht die Gesamtheit der Gemeinden. Und insofern flog das raus. Und eben auch das Wichtigste war dieses Erste, es musste diese apostolische Autorität haben. So, viel geredet. Super Film oder Buch dazu ist noch dieses Der Fall Jesus. Aber ich möchte mit dem schließen nochmal 2. Timotheus 3, 16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre und so weiter. Wir tun gut daran, wir stehen auf gutem Fundament zu wissen, die ganze Schrift, die Bibel von einem Deckel bis zum anderen ist von Gott eingegeben. Theopneustos. Und lasst uns dieses Vorrecht wahrnehmen, in der Bibel zu lesen und dann, wie wir es vorher gehört haben, auswendig, inwendig, anwendig. Super, wenn wir es auch auswendig lernen und dann soll es inwendig sein, soll unser Leben verändern, anwendig. Ich wünsche euch und mir viel Freude bei diesem Lesen, viel gute Erfahrungen und in dem Wissen, dass ihr das ohnehin macht, aber bleibt dran und weiterhin gute Erfahrungen. Und jetzt bete ich mit uns, danke Gott für sein Wort und wir beten dann auch noch gemeinsam das Vaterunser. Guter Gott, ich danke dir, dass wir die Bibel, dein Wort haben. Das ist echt ein Vorrecht, dass wir nicht irgendwie im Dunkeln tappen müssen, sondern dass wir in deinem Wort das lesen können, was dir wichtig ist. Und ich bitte dich, dass du es uns gibst, dass wir von diesem Vorrecht Gebrauch machen und dass wir es erleben, wie du in unser Leben hineinsprichst. Und dass wir es erleben, dass du uns ermutigst, dass du uns korrigierst, dass du uns wieder neue Perspektive aufzeigst durch dein Wort. Ich danke dir nochmals dafür und ich gebe dir die Ehre darüber. Und jetzt beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen das Ganze nochmal auf in unserem letzten Lied. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Aber Annika, du... Ja, sehr gut.